Ja, lieber Vater, das wollen wir tun, deine Liebesmacht zu preisen. Du, Herr Jesus, du trugst unsere Schuld. Du wurdest gemartert, zermalmt um unsretwillen. Es war unsere Schuld, es war unsere Sünde, die dich ans Kreuz gebracht hat. Wir danken dir für deine Liebe, die du uns erwiesen hast, als wir noch Sünder, als wir noch Feinde waren. Und wir danken dir für die Barmherzigkeit, die uns errettet hat. Und so danken wir dir auch für diesen Vormittag. Wir danken dir, dass wir frei und unverboten uns in diesem Land noch versammeln dürfen, dass wir frei und unverboten unter dem Schutz der Obrigkeit auf dein Wort gemeinsam hören können. Und wir bitten dich um dein Reden aus deinem Wort, um ein Stehen vor deinem Angesicht, ein unter dein Wort sich stellen, ein Hören auf deine Stimme, Bereitschaft, Kritik, Korrektur anzunehmen. Danke, dass du aber auch Trost und Auferbauung gibst, mutmachendes Wort zum Weitergehen. Und danke, dass du uns in den Dienst stellst, dass du, der du alles besser könntest, der du vollkommen bist, mit uns fehlbaren Menschen arbeiten willst. Danke für diese Gnade, danke für diese Treue. Wir bitten dich für unseren Bruder Winrich Schäffbuch, rede du durch ihn, benütze ihn als Werkzeug in deiner Hand. Amen.
Es ist besonders schön, immer wieder, wenn man solche Missionstage hat, dass man etwas vom Wirken unseres Herrn erlebt. Sie haben das ja sicher bei vielen Berichten immer wieder entdeckt, wenn in Ihrer Gemeinde dann einer kam und erzählt hat. Wir haben ja da ein feines Gespür, dass uns nicht diese großen Aktionen interessieren oder die Geldsammelaktionen oder die Bausachen, so was uns immer wieder interessiert, wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wie sie ihn entdecken und finden. Das ist auch immer wieder im Zeugnisdienst so interessant, wenn sie einmal mit anderen zusammen sind, mit anderen Mitchristen, so wie wir jetzt zusammen sind, und wir würden einander nur erzählen, wie wir zum Glauben gekommen sind. Ganz wunderbare Geschichten. Die kann man so schön zusammengefasst gar nie finden. Und jede Geschichte ist anders. Aber ganz wunderbar, wie sich Gott in seiner Güte erbarmt hat. Der eine in der Blüte seines Jugendlebens, der andere in schwerer Krankheitsnot. Der eine in einer christlichen Gemeinde, der andere von ganz weit draußen. Und da war es plötzlich der Herr. Und wie hat der Herr gewirkt? Jetzt wird es interessant. Da darf ich nicht sagen, der Herr. Hat er durch ein Zeugniswort geredet? War es durch eine Beichte, wo man klar Schiff gemacht hat? Was war denn der Punkt? Hochinteressant. Viele auch unter dem Eindruck großer Schuld, Dinge auch des letzten Krieges spielen eine wichtige Rolle. All das, was in unserem Leben zur Klarheit wiederkam. Und das ist auch, wenn wir die Berichte aus der weiten Welt lesen, sollten wir unsere Missionare immer wieder bitten, erzähl doch mal von dem, was Gott tut in der weiten Welt. Und wir haben jetzt heute noch das dritte Thema, das Wort, das viel Frucht bringt. Das ist in unseren Gemeinden deshalb besonders schwierig, weil ja bei uns die Wortverkündigung nicht besonders hoch im Kurs steht. Nicht hier, die wir uns auf der Langen Steinbacher Höhe versammeln, sondern viele sagen dann, das interessiert heute niemand, wir müssen alles andere an diese Stelle setzen. Selbst in dem sehr bekannten Weiglehaus in Essen, wo der Jugendpastor Weigle war und Wilhelm Busch, da hat einer der jetzigen Nachfolger gesagt, eine Predigt dürfte nicht länger als 7 Minuten dauern. Und wenn man vom Wort nichts mehr erwartet und nichts mehr zutraut, was soll denn dann das ersetzen? Es gibt nichts so Starkes wie das Wort. Und wo wir das Gotteswort, wenn wir das in der Bibel immer wieder verfolgen, im Psalm 109 sehen, das Wort Gottes und das kräftige Wort, das die Welt geschaffen hat und das hinter allem steht, ist das ganz groß. Heute das Wort, das Frucht wirkt. Und ich habe dazu nun einen Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. 2. Korinther 3, 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Haben Sie schon Gott gesehen? Steht doch da. Wir schauen alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Haben Sie schon Gott gesehen? Es gibt ja ein paar, die sagen, sie hätten Engelserscheinungen gehabt. Auch immer wieder interessant, bei den Muslimen gibt es eine ganze Reihe, die sagen, sie hätten eine Christuserscheinung gehabt. Es ist oft ein Weg, wie Gott diesen Muslimen nachgeht, aber es sind ja immer nur ganz schlichte Menschenbilder, Visionen, die nicht dem entsprechen, was hier gemeint ist. Haben Sie schon Gott gesehen? Das geht ja gar nicht. In der Ewigkeit werden wir ihn mal schauen, in seiner Schöne. Wir werden den Herrn schauen, ich werde erwachen. Ich will satt werden, wenn ich erwache, an seinem Bild. Aber in dieser Welt können wir Gott nicht schauen. Für viele Leute ist das ein Problem. Die sagen, also das Glauben genügt mir nicht. Erst wenn ich Christus oder den heiligen Gott gesehen habe, kann ich glauben. Ja gut, da kommen sie nie zum Glauben. In dieser Welt ist uns das Schauen ganz wesentlich zugestellt. Obwohl wir ja Leute sind, die heute ganz stark vom Auge bestimmt sind, durch das Fernsehgucken, ist es ja für die Leute ganz wichtig, das, was sie sehen. Und ausgerechnet, das Evangelium spricht von etwas, was man nicht sehen kann, solange wir in dieser Weltzeit sind. Interessant ist, wenn man das mal in der Bibel verfolgt, gibt es denn nicht Menschen, die Gott gesehen haben? Also etwa war interessant, der Mose, als er auf den Berg ging, lass mich dein Angesicht sehen. Gott hat es ihm verwehrt. Mein Angesicht kann niemand sehen. Aber Gott redet mit ihm und offenbart vor dem Mose seine ganze Güte. Also Gott sprach bloß mit Mose. Und als er den Berg runterkam, wo das Volk Israel das goldene Kalb errichtet hatte, da strahlte sein Angesicht. Er selber hat es gar nicht gemerkt. Das Reden Gottes von seiner Güte hat einen so hellen Lichtschein in das Angesicht des Mose gegeben, dass sein Angesicht widerstrahlte. An die Geschichte knüpft hier Paulus an und sagt, im alten Bund war das schon herrlich, obwohl da doch nur das Gesetz geoffenbart war. Wie viel mehr bei uns im neuen Bund, wo die Gnade von Jesus, der für uns am Kreuz starb, uns verkündigt wurde. Da muss ja etwas ausstrahlen aus unserem Gesicht. Also wir schauen durch die Verkündigung des Wortes. Können wir es erkennen? Jesu Liebe für uns, wie er uns nachgehen sucht. Noch ein paar Beispiele aus der Bibel, wenn wir das mal verfolgen. Jesaja. Er sieht Gott noch gar nicht, er sieht nur den Saum seines Gewandes. Und er schreit auf, Herr, gehe vor mir hinaus. Na, wie sagt er, ich bin ein sündiger Lippen, das war beim Jesaja 6. Ich habe den Herrn gesehen, aber er hat ja nur den Rand des Herrn gesehen. Bei Hesekiel, er fällt nieder. Er kann Gott nicht sehen. Bei Johannes in der Offenbarung, er fiel nieder wie ein Toter. Er kann den Herrn nicht sehen. Also das nur beschreibt den Glanz und die Größe des auferstandenen Christus. Simon Petrus, Herr, gehe vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat nur die Wundertat erlebt, dass seine Fischnetze voll waren. Deshalb ist ganz wichtig, kein Mensch kann Gott sehen in dieser Weltzeit. Wir freuen uns auf die Stunde, wenn wir ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. In den Religionen spielt das eine ganz große Rolle. Das spielt natürlich auch in der Mystik eine große Rolle. In der Esoterik, dass Leute zu Gott vordringen wollen. Und wir sollten immer sagen, wollen wir gar nicht. Wir können gar nicht mit unseren Augen etwas sehen, auch nicht in irgendwelchen Trancezuständen. Und wir sind gar nicht daran interessiert. Denn Gott hat seine ganze Herrlichkeit uns offenbart durch sein herrliches Evangelium. Und Paulus beschreibt das alles vom neuen Bund und seinem Dienst. In Kapitel 4 geht es dann weiter, dass er das Evangelium predigt. Denn in diesem Evangelium offenbart sich Gott. Paul Gerhardt sagt in einem seiner Lieder, ich müsste stracks vergehen wie Wachs in Feuershitz, wenn ich Gott schauen wollte. Ich kann Gott nicht sehen. Man kann sich ja immer an so ein paar Liedstrophen deutlich machen, weil da sind tiefe Glaubenserkenntnisse drin. Also wir Christen wollen gar nicht in Konkurrenz treten mit all den Erkenntnisreligionen, die irgendwo Gott schauen wollen, in der Tiefe der Versenkung, irgendwelche Halluzinationen haben wollen, weil uns im Evangelium, im Reden Gottes, in seinem Wort die ganze Herrlichkeit seiner Barmherzigkeit und Güte aufleuchtet. Und jetzt haben Sie das ja erlebt, wenn Ihnen schon in Kindertagen die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt wurde, wie der Vater auf den Sohn wartet, der wieder heimkehrt. Kann man schöner die Herrlichkeit Gottes schauen? Kann man schöner das Erbarmen Gottes mit einem sündigen Menschen finden, als wenn man hört, wie Jesus am Kreuz starb und alle Last auf ihn gelegt ist. So war er, trug unsere Krankheit. Jesus, der große Lastträger. Und Sie können jetzt das ganze Evangelium einsetzen. Jesus hat noch einmal die ganze Liebe Gottes und sein Erbarmen für uns sichtbar gemacht. Noch einmal zu dieser Stelle, 2. Mose 34, wo Mose auf dem Sinai bei Gott ist, wo Gott sagt, du kannst mich nicht sehen, du kannst mir hinten nachsehen. Aber es ist Traum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen, ein ganz herrliches Wort. Und ich will meine Hand über dir halten, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Das ist genug. Ich will vor dir hergehen. Ich will das Ihnen nochmal sagen, wenn Sie von dieser Freizeit zurückgehen, dass all diese Zusagen Gottes bei Ihnen jetzt gelten. Der Herr wird vorangehen. Er will Sie seine Güte ganz neu erfahren lassen. Er hat sich festgelegt und das gilt Ihnen. Und Sie brauchen gar nichts mehr schauen, weil sein Wort wahr und gewiss ist, nicht gebrochen werden kann. Und er hat sich festgelegt, er hat schon bei Mose, bei der Berufung, das so deutlich zugesprochen. Und Mose sieht den Dornbusch brennen. Und er weiß, irgendwie, da ist Gott. Und dann kommt die Stimme, siehe, hier ist heiliges Land, zieh deine Schuhe aus. Und dann sagt Gott, ich werde sein, der ich sein werde. Warte mal ab, wie ich in deinem Leben Stück um Stück mich dir offenbare, obwohl es nicht durch deine Augen geht, sondern durch dein Hören und durch deinen Gehorsam. Und das ist für uns ganz wichtig, weil wir in diesen Tagen doch ein paar Grundzüge auch nochmal der Missionsarbeit entdecken wollen. Das kräftige Evangelium, das erschallt in aller Welt. Und das tut uns deshalb so leid in einer Zeit, wo für viele Mitchristen die Bibel nicht mehr das geisterfüllte Gotteswort ist, sondern einfach ein Menschenwort. Und da ist ja die Hauptkraft der Mission lahmgelegt. Es war für unser Entstehen von unserem Werkhilfe für Brüder damals entscheidend. Wir haben gemerkt, da gibt es ganz viele Kirchen, zu denen haben wir keine Verbindung. Und als wir die alle gefragt haben, sehr einflussreiche Leute, das eine waren Ölmanager aus Nigeria, der Sam Odunaike, ein großer Politiker, einflussreicher Mann, der war damals zu Vorträgen in Deutschland, die sagen, wie können wir denn den armen Christen helfen? Uns hat es auch gedauert, wie sie arm sind und wie sie wirtschaftliche Nöte haben, wie ihnen medizinisch alles fehlt. Er hat gesagt, das Schlimmste, was wir im Moment haben, ist der Einfluss der liberalen Theologie, die unsere Pfarrersausbildung zerstört. Und wenn ihr etwas helft, dann fangt an, dass wir bibeltreue Seminare aufbauen können. Denn wir Afrikaner wollen mit dieser Kritik am Wort Gottes nichts zu tun haben. Und das haben alle gesagt, aus Indien, aus Hongkong, aus Japan. Und deshalb sind eine ganze Reihe von bibeltreuen Hochschulen entstanden. Das ist heute vorbildlich in Afrika, sind die besten und die größten, auch in Indien. Das größte theologische Ausbildungsseminar für Pfarrer ist ein bibeltreues, evangelikales Seminar in Pune, das die indischen Christen in der Hand haben und betreuen und vor allem mit ihren Theologen. Weil sie sagen, das ist Gottes Wort. Und dieses Wort Gottes ist das, was prägt. Warum ich das so betone, nicht weil wir jetzt irgendwelche Kämpfe austragen wollen, sondern weil ich ihnen helfen will, wenn sie zurückkehren in ihre Kreise, dass sie auch mit den jungen Menschen wieder reden. Das ist so wichtig. Wenn die Jugendmitarbeiter immer denken, was man alles heute machen kann, dann sagen, nein, du, das Geheimnis ist, dass das Wort Gottes wirksam ist und durchdringt und Kraft hat. Und dieses Wort Gottes, das wirkt so viel in der Geschichte und arbeitet so unter uns und macht uns zu neuen Menschen. Noch einmal, uns drückt immer wieder die äußere Not, die wir sehen in der Welt. So wie bei uns, wenn Sie in den Gemeinden sind, dann können wir von einer Vielzahl von zerbrochenen Ehen reden, von Kindern, die von Ängsten geplagt sind, von Menschen, die einsam sind. Und wenn man all den Fällen nachkommen wollte, man käme gar nicht zu Ende. Alle betreuen, überall helfen. Aber die Kraft der Gemeinde ist, dass das Wort Gottes wirksam ist. Mir hat das in den 40 Jahren der Gemeindetätigkeit immer so fasziniert, wie das war, selbst in schlimmsten Ehekrisen. Wenn dann zunächst der eine, da war schon die Ehe kaputt, dann und das Wort Gottes kam und sein Leben erneuert hat. Und auf einmal kam der Mann, der schon ausgezogen war, mit der Freundin zusammenlebte, und kam auch in das Wort. Und heute ist alles neu geworden, weil das Wort Gottes an Menschen gewirkt hat, lebensspendendes, schaffendes Wort, wo Christus wirkt. Deshalb ist ganz wichtig, wo kommt denn die wunderbare Ausstrahlung her, die also Mose schon in seinem Gesicht trug? Für heute ist immer wieder das auch bei Leuten, dass sie sagen, ich möchte doch etwas ausstrahlen von der Güte Jesu. Ich sage, man muss da vorsichtig sein. Das, was wir mit unserem fleischlichen Leib ausstrahlen, ist ja oft das, was die anderen auf den Nerven fällt. Da sagt er, du bist mir unsympathisch und dein ganzes Wesen gefällt mir nicht. Und wir ärgern Leute, wir gehen ja schon unseren Kindern auf den Keks, wie man sagt, und die ärgern sich über uns. Was ist denn diese Ausstrahlung? Es ist das, was das Wort Gottes in unserem Leben widerspiegelt. Und das ist genau das, wo wir erneuert wurden. Und über das müssen wir reden, was das Wort Gottes verändert hat in unserem Leben. Jetzt am schönsten kann man es zeigen in der Missionsgeschichte immer wieder, wie ist denn das gelaufen mit dem Evangelium. Da sind also die Missionare rausgegangen und haben sich auf die Straße gestellt und haben gepredigt. So leicht war es eben nicht, bis die ersten gläubig wurden. Es war ein harter Kampf und es war eine große Enttäuschung. Viele haben ja überhaupt nie mehr Frucht erlebt. Wir sollten überhaupt viel langmütiger sein und wartender, geduldiger, bis wir Frucht sehen. Also bei denen ging es gar nicht so schnell. Einer der ersten, der erste Missionar in Burma, der war dort so interessiert, diese geistreichen buddhistischen Birmesen zu erreichen. Und Gott hat es irgendwie verschlossen. Die Birmesen sind heute nur zu kleinen Zahlen, vielleicht 20.000 Christen überhaupt mit dem Evangelium erreicht. Das ist ein ganz großer Widerstand. Das ist heute noch eine kommunistische Diktatur. Aber da war ein Mann von den Bergvölkern der Karen. Ein ganz böser Mensch. Die Leute haben gesagt, das war die Erscheinung dieses Mannes, war unsympathisch und er war wahrscheinlich ein Mörder. Man hat gemunkelt, er hat viel angerichtet mit seinem Leben. Ein sehr wüster Mann und er ist immer dem Missionar damals nachgelaufen. Und der Missionar wollte ihn eigentlich loshaben und hat deshalb gesagt, komm, ich gebe dir Geld, du bist Sklave, dann kannst du frei sein und geh deiner Wege. Du belastest mich, wenn du mit deinem schlechten Lebenswandel so in meiner Nähe bist. Und dieser Mann, Kotabio hieß er, ist auch, wie er freigekauft war, nicht weggelaufen, sondern blieb da und hat zum Missionar gesagt, ich will Jesus nachfolgen. Und der Missionar hat immer gedacht, das ist das schlechteste Aushängeschild, das ich haben kann. Denn bis an sein Lebensende war der Mann anstößig in seinem ganzen Verhalten. Er war nicht die Güte und die Liebe in Person. Aber das Wunderbare ist passiert, dass gerade der Mann durch das, was sich an ihm verändert hatte, es waren nur Spuren, die sich an ihm verändert hatte, so stark gewirkt hat, dass heute in dem Volk der Karen mit, glaube ich, 7 Millionen Einwohnern 40% bekennende Baptisten sind. Der hat so stark gewirkt, das Ergebnis, was die Verkündigung erreicht hat. Wir gehen immer von einem Ideal aus und müssen immer dran denken, unser ganzer ungehobelter Charakter, unser irdischer, vom Teufel geprägter Lebensgeist, wenn der unter die Wirkung des Wortes Gottes kommt, ist so aufregend, was hat sich denn schon verändert? Wie kommt denn Liebe plötzlich? Wie kommt denn Güte, Sanftmut, Freundlichkeit herein? Wir sind ja alle keine Engel, aber die Veränderungen, die können schon so stark wirken, auch bei unseren Kindern, dass wir sie nicht überfordern. Wenn das sich widerspiegelt, das war oft in der Geschichte der Mission so, dass die Veränderungen, die bei Leuten erzielt wurden, in der Umwelt eine ganz große Reaktion hervorgerufen haben. Also nicht das Ausstrahlen gleichsam des Himmelsglanzes, sondern die Wirkungen des Wortes, was Christus in einem Menschen gemacht hat. Eine ganz wunderbare Sache. Die Israeliten mussten damals in der Wüste bei Mose, die haben direkt Anstoß genommen an diesem hellen Strahl. Der Mose hat dann eine Decke vor sein Gesicht gehalten, damit man diesen Lichtstrahl nicht sieht. Aber das ist ganz wunderbar, wenn das Evangelium Wirkungen hervorruft. Und das geschieht. Und da kommt es zur Erneuerung. In den großen Erweckungsbewegungen wie in Ostafrika war es immer wieder so entscheidend, dass Leute zunächst ein öffentliches Bekenntnis ihrer Schuld, ihrer Versäumnisse abgelegt haben. Und das hat ganz enorm gewirkt in den Schulen. So erzählt selbst Bischof Fester Kiewenschret, wo er Lehrer war. Da sind plötzlich Schüler aufgestanden und haben erzählt, ich habe gestohlen, ich habe Unrecht getan, ich habe gelogen und es tut mir leid, ich will es vor euch sagen, Christus hat mein Leben neu gemacht. Und das hat die Wirkung angestoßen. Also nicht ein vollkommenes Leben, wie wir meinen, man müsste so im Schaufenster eine Idealfigur darstellen, sondern dass Leute gesprochen haben von ihrer Sünde, von ihrem Versagen und dann erzählt haben, wie sie die Gnade von Jesus erlebt haben. Wie ich jetzt bei einer Aussendung war im Bayerischen und ein junger Akademiker dort hinausging, hat er vor der Gemeinde noch einmal erzählt, ist eine dieser freien Gemeinden gewesen, die nicht einmal Vereinsstatus hat, aber eine brennende Jesusgemeinde. Und dann hat er gesagt, ich war vor 3 Jahren so am Ende, dass ich nicht mehr geglaubt habe, dass irgendjemand mir aufhelfen könnte mit meinem Leben. Ich war so unten und mein Leben war so zerstört. Ich weiß nicht, was es war. Ist gut, dass ich es nicht weiß, mich interessiert es auch gar nicht. Aber er sagt, dann habe ich so wunderbar das gefunden, was in meinem Elternhaus schon gelebt wurde, dass Jesus zerbrochene und sündige Menschen erneuern kann. Und ich habe es erlebt und jetzt lasse ich mich aussenden und dann habe ich gleich sagen können, du, das musst du draußen unter den Muslimen erzählen. Das ist Evangelium, die Veränderung deines Lebens. Denn die meisten Menschen auch bei uns glauben, ja, sie seien gut und sie seien vollkommen, es fehlt bloß so ein kleines Stückchen noch, an einer Ecke sei irgendwas krank. Und wenn wir das erzählen und sagen, wir haben Christus erlebt, der mich verlorenen Menschen geheilt und erneuert hat. Das wie Christus in unser Leben ausstrahlt. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Geschichte gehört haben, die ich in Belgrad erlebt habe, wo so viele Hunderttausende von Flüchtlingen sind. Und da gibt es eine Arbeit Lebensbrot, die Frauen ins Leben gerufen haben. Und die helfen diesen Flüchtlinge, das ist ganz enorm. Die Frauen, die eigentlich gar nichts haben, haben das in Gang gebracht. Jetzt kommt Hilfe von der ganzen Welt. Es sind ganz verzweifelte Lebensschicksale. Und da haben sich viele Helfer angeschlossen und haben diesen Frauen geholfen. Und die machen das ganz wunderbar, wie sie auch den Flüchtlingen sagen, niemand versteht dich, niemand kann dir helfen. Du auch nicht. Kannst dir nicht helfen. Aber da ist Jesus da. Und er will was Neues aus deinem Leben machen, so haben wir es erfahren. Und ich gehe auf eine dieser Frauen zu, die da so gesprochen hat, sage ich, ja, wie sind Sie denn zu der Arbeit gekommen, wie sind Sie zum Glauben gekommen? Da sagte sie nur, in der Bibel steht schon von mir. Ja, wie in der Bibel? Die große Sünderin, das war ich. Ich brauchte nicht mehr was fragen. Da ist die Liebe ausgegossen worden ins Herz. Und das hat dann weitergewirkt, so dass man nicht mehr aufhören kann, anderen zu helfen. Das ist das Wunderbarste, das ist das Widerstrahlen. Ich bin nicht ein würdiger Mensch, ich bin nicht ein guter Mensch, sondern ich lebe täglich von der Gnade, die mir hilft und die mich heilt. Das ist mir so wichtig, weil bei dem Ausstrahlen denken wir immer an irgendwelche Engelsbilder, die wir abgeben sollen. Das ist gar nicht wichtig, sondern wir sollen es anderen erzählen, wie wunderbar der Herr ist. Mir hat das immer beeindruckt, meine Großmutter war so eine tolle Frau, die hat mit ihren über 40 Enkeln eine solche Gastfreundschaft in den Hungerjahren auf der Schwäbischen Alb geübt, war eine Pfarrerswitwe über 30 Jahre mit ganz geringer Rente, hat nie über Geld gesprochen, allem. Es war für mich eine Frau, wo es überhaupt nie einen Fehler gab oder nichts Böses in ihr, das war nur Güte und Liebe für uns Kinder, hat mich ganz tief geprägt, aber an ihrem 80. Geburtstag war ihr Wunschlied, mir ist Erbarmung widerfahren. Es war ihr Lebenszeugnis. Ich bin doch nicht wert, dass der Heiland mich nimmt. Und das bleibt die Kraft der Mission. Also bitte, achten Sie immer drauf, weil das Wort von dem Ausstrahlen, von dem Vorleben so oft kommt. Wir wollen das vorleben. Einen solchen Armen, welchen alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Dabei soll es bleiben, bis mein Herz bricht. Amen, Halleluja. Jesus lässt mich nicht. Das ist der Trost bis in die Todesstunde. Wir werden nie über das hinauswachsen. Und dieses Evangelium der Rechtfertigung des sündigen Menschen gelebt und wiedergespiegelt in ihrem Leben ist die ganze Kraft in allen Religionen, gerade im Buddhismus, gerade im Hinduismus, gerade im Islam. Es gibt keine andere Möglichkeit, Menschen zum Glauben zu führen, als über dieser Erkenntnis der eigenen Schuld. Es war ja gerade bei Mose eigentlich auch so, ich finde es da immer so wunderbar illustriert. Er war ja Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Eine größere Karriere kann man sich nicht vorstellen. Er, das Kind aus den Slums der Taglöhner der KZs, wo er an den Hof von Pharao kommt, wo er die höchste Ausbildung genießt, alle Kultur kennenlernt, alle Begabung hat, den höfischen Stil hat, wahrscheinlich war er ausgebildet als Diplomat. Und er will seinem Volk helfen. Er schlägt einen Aufseher und er erreicht gerade das Gegenteil von dem er will. Er war unbrauchbar, um das Volk zu retten. Und dann nimmt ihn Gott ganz in die Tiefe. Dann wird er Viehhirte, das ist der letzte Beruf gewesen. Barfuß steht er am Sinai in der Wüste, er kann sich in Ägypten nimmer blicken lassen. Und dann redet Gott, Mose, ich will. Und so war es in ihrem Leben, und so kann man es vielfach entdecken und erfahren. Es war ja nicht von ungefähr, dass ein Mann wie der Lars Olsens Krebsruh, den kennen Sie ja auch, der Bankräuber war, mit schwerem Raub, ein so gesegneter Missionar wurde in Indien, eine große Kirche ins Leben rufen durfte. Oder wir denken an Wolfgang Dück, der auch Bankräuber war und dadurch seine Bekehrung dahin kam. Und er konnte in jedem gottlosen Nachtlokal auftreten. In wenigen Minuten hat er die Leute gepackt im Gewissen, indem er gesagt hat, ich war 10 Jahre im Zuchthaus. Und ich kann euch sagen, es rettet nur Jesus. Euer Leben, ihr seid nicht besser. Das ist so wunderbar, das Evangelium zu predigen mit der einen großen Botschaft, die wunderbare Ausstrahlung. Nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit. Wir schauen alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir wollen das widerspiegeln, andere Leute hören lassen. Das größte Zeugnis, das wir geben können, das Zeugnis von der Gnade des Herrn. Und das Nächste, das erleben wir in den Tiefen, das erleben wir in den Tiefen. Wie sind wir alle zum Glauben gekommen? Als der Erfolg ausblieb, als wir mit dem Leben nicht mehr fertig wurden, als sich unsere besten Freunde von uns abwandten, als wir krank wurden, als wir an Gräber standen, als wir wirtschaftliche Not erlebt haben. Sie müssen immer noch dran denken, dass für uns das Erleben des totalen Zusammenbruchs 1945 ein ganz großes Gnadengeschenk war. Ich glaube, dass viele Weltmenschen, die damals in Kirchen geströmt sind, es gar nicht begriffen haben. Sie haben etwas geahnt. Aber wenn es Christen richtig begriffen haben, wo die Erneuerung herkommt, wo der Neuanfang herkommt, dass wir durch die Gnade Gottes gerettet werden, am totalen Nullpunkt noch einmal stehen. Und das Wunderbare ist ja, dass unser Herr sich seine besten Zeugen holt, wo man eigentlich sagt, da ist im Leben alles kaputt gegangen, wo Schrott war. Und da fängt er noch einmal an. In diesen Tagen ist das auch so beeindruckend, wenn wir immer wieder lesen von den jungen Leuten, die etwa aus der Drogenarbeit herauskommen und frei werden von ihren Süchten. Sie müssen sich das Wunder richtig vergegenwärtigen, denn unsere Mediziner und den Gesundheitsämtern, die sagen ja, dass gar keine Chance ist, einen Menschen aus diesen Bindungen wieder herauszuführen. Und deshalb sind sie dafür, dass man eben Methadon kostenlos abgibt und dass einer bis an sein Lebensende sich die Spritze auf Krankenkassenkosten holen kann. Das ist die Lösung. Man lässt einen Menschen in seinen Bindungen. Und es ist eine ganze große Zahl, die aus den verschiedenen christlichen Drogenzentren kommen und dann bekennen, ich habe durch Jesus Freiheit gefunden. Es war nicht immer ganz plötzlich gegangen, es hat auch Zeit gebraucht. Aber wie sie gewachsen sind und erkannt haben, Jesus nimmt mich an mit meiner großen Last und ich darf jetzt mit ihm rechnen und diese Bindungen durchschneiden und mich lösen. Und da wird es ganz besonders sichtbar. In unseren Gemeinden herrscht oft die bürgerliche Anständigkeit. Da meint man, wir sind ja besser als die anderen, wir sind doch schon ganz gut im Gehorsam und was wir mit unseren frommen Taten alles machen. Und dann holt der Herr sich dort wieder seine brennenden Zeugen, die wirklich erlebt haben, wie herrlich die Kraft von Jesus ist. Wie wunderbar ist das, wenn heute in der Heidenwelt ein ehemaliger Zauberpriester kommt und Jesus bekennt. Oder auf Haiti ein ehemaliger Satanist, so ein Voodoo-Priester, Jesus annimmt. Und das dann bezeugt und sagt, ich bin frei geworden von dieser Macht. Und nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Herrlichkeit. Was ist denn seine Herrlichkeit? Wir können über die Größe Gottes träumen, aber die Herrlichkeit Gottes ist, der sich zu dem Sünder neigt, dem allemal das Herz bricht, wir kommen oder kommen nicht, der alles bloß will, um uns zu retten, der uns nachgeht mit einer unendlichen Geduld wie sonst niemand, dessen Ehre es ist zu retten. Und dies soll aus unserem Leben herauskommen. Es war interessant, dass immer wieder Leute mit diesem Erlebnis der eigenen Schuld auch die besten Leute waren in diesen Arbeiten, wo man Menschen nachgeht. Am schönsten auch etwa in dieser Straßenkinderarbeit. Immer wieder denken manche, die Straßenkinder, das sind so niedliche Kinder, das rührt uns ja immer das Herz. Aber wissen Sie, wenn so 9-jährige Burschen heute in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, in großer Zahl schon geschlechtskrank sind, weil sie Stricherdienste tun für die Homosexuellen. Also das sind so mit 9 Jahren schon so gerissene Bürschchen, die schon so oft im Gefängnis waren, in allen Wassern gewaschen. Und da brauchen sie eine Geduld, denn wenn sie mit dem sprechen, ehe sie sich versehen, ist ihr Geldbeutel schon weg, ohne dass sie es merken. Das ist nicht so leicht, wie man denkt. Und da gibt es ganz wunderbare Leute, die selbst da rausgekommen sind. Ich habe mal in Brasilien einen Mann kennengelernt, den Pastor Schwartele. Der kam von der Heilsarmee und dann hat er erzählt, ich war ganz unten als Straßenkind selber, bis mich Jesus gefunden hat. Und da war es immer so, wenn die Polizei wieder die Schlimmsten aufgegriffen hat, bei ihm ablieferte, hat er gesagt, mein Haus ist voll, ich habe kein Bett mehr frei, aber ich kann niemanden wegschicken. Und da hat er sie behalten, weil sein Herz so brannte. Ich wollte wieder, dass wir mehr von dieser Liebe Jesu widerspiegeln und uns dessen bewusst machen, dass jeden Tag es ein Wunder ist, dass Gott uns ekligen Gestalten lieb hat. Wir sind ja gar nicht die, die wir uns einbilden, sondern wir sind verlorene Leute, die Jesus rettet durch sein Blut. Das ist ein Evangelium, das man immer neu wieder entdeckt. Jeder von uns trägt so schmutzige Schuld in seinem Leben, dass wenn es unsere jetzt, die neben uns sitzen, hier im Saal wissen würden, würden wir schnell davonrennen und nimmer nach Karlsbad zurückkommen. Jeder von uns hat so viel Dreck am Stecken. Schmutzige Dinge von Kindertagen an. Der Heiland hat sie alle weggewischt und vergeben. Wir brauchen gar nicht mehr dran denken. Aber jetzt dürfen wir diese ganz große Liebe des Erbarmens und der Güte, der Herrlichkeit des Heilandes weitergeben in die Welt hinein. Und nun das herrliche Amt, das wir haben, das ist das dritte, das herrliche Amt, da spricht Paulus in dem 4. Kapitel davor. Er beschreibt das auch in 2. Korinther 2, kommt das schon. Vom Siegeszug des Evangeliums. Darum ist das Evangelium eine wunderbare Botschaft, der herrlichste Dienst der Verkündigung. Da geht es nicht bloß um das, was man hier am Pult redet, sondern das ist ganz wunderbar, wenn Sie das am Krankenbett mit einem teilen können. Wenn Sie einen Besuch bei einem niedergeschlagenen Menschen machen, wenn Sie sich um ein böses Kind in ihrer Nachbarschaft annehmen und zu sich einladen und versuchen, in dieses Leben dieses Kindes hinein etwas von der Herrlichkeit Jesu zu erzählen. Das ist ein ganz großer Dienst. Weiter sagen, Jesus hat dich lieb. Jesus sucht dich. Jesus macht dein Leben neu. Jesus schreibt dich nicht ab. Auch wenn die Leute klagen, alle haben mich vergessen. Niemand kümmert sich um dich. Nein, Jesus kümmert sich um dich. Und du darfst ihn finden und dort findest du Antwort. Du wirst nie die ideale Gemeinschaft auf Erden finden. Aber die Botschaft des Evangeliums weitersagen, von der Herrlichkeit des Herrn. Ich habe angefangen, wir wollen nicht Jesus schauen. Das ist gar kein wichtiges Bild. In der Herrlichkeit dürfen wir ihn mal sehen, werden gespannt sein. Das heißt, er wird die Wundmale tragen. Auch dort wird er noch seine Barmherzigkeit als das Siegeszeichen an seinen Händen tragen. Aber in dieser Welt dürfen wir von Jesus reden. In unseren Gemeinden fehlt es daran. Wir brauchen nicht bloß klagen, wenn bei Ihnen in der Verkündigung über alle Probleme gesprochen wird. Schlimm. Aber seien Sie ein Jesuszeuge. Melden Sie sich doch noch für die Kindergruppen im Kindergottesdienst oder melden Sie sich und sammeln Sie ein paar Kinder um sich im Hauskreis und machen vom Bibellesebund so einen Bibelnachmittag mit Kindern. Erzählen denen von Jesus, was sind das für Wirkungen, die sie ausstreuen können. Das ist der herrlichste Dienst. Und wunderbar ist ja dieses Wort, wir haben es ein paar Mal immer wieder angedeutet, das ist jetzt wichtig, das ist nicht bloß ein Wort, sondern in diesem Wort Gottes wirkt der Heilige Geist. Worte voller Geist und Leben, diese Worte von Jesus, die sie weitersagen, wirken im Gewissen, in der Tiefe und verändern die Person eines Menschen, schaffen neue Menschen. 1. Petrus 1, Vers 23, wiedergeboren, neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Wie viel Samenkörner geben Sie weiter in einen Menschen? Warten Sie ab, bis die Frucht aufgeht. Sie sind schon lang gestorben und die Frucht geht dennoch auf. Ich will Samenkörner werfen. Wir haben die großen Missionare nie Frucht gesehen, aber den Samen so gesät, dass nachher erneuerte Menschen daraus geworden sind. Nicht nur christusgläubige Leute, sondern Menschen, in denen sich die Herrlichkeit Jesu wiedergespiegelt hat. Es gibt überall in den Kontinenten der dritten Welt so wunderbare Christen. Lieber Bruder Hagen, wenn wir an unsere Äthiopier denken, die, was war es, 18 Jahre kommunistischen Terror durchlebt haben, Tausende im Gefängnis, die schon bei den Italienern gelitten haben. Die ersten Christen sind 1936 getauft worden. Heute die allergrößte Kirche von Äthiopien. Und da war das Wort so gelegt, dass die Frucht aufging. Und die sind so brennend und so eifrig Jesus dienen und so im Gehorsam lebend und in der Heiligung vollendet. Wenn man das Samenkorn aussät, mehr können wir gar nicht tun. Wir können keinen zu Christen machen. Aber das Samenkorn wirkt, 1. Petrus 1, Vers 23, neugeboren durch dieses Wort Gottes. Auch die Heiligung unseres Lebens, das beschäftigt uns auch. Wie werden wir neue Menschen? Wie kriegen wir das Böse unter die Füße in unserem Leben? Es ist ja oft Chaos in unserem Glaubensleben, in der Nachfolge Jesu, dass alle möglichen Sünden sich noch im Leben der Christen finden. Die Heiligung kann nur durch das Wort Gottes erfolgen. Durch das Lesen des Wortes Gottes werden wir geleitet und führt. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und daher heiligt unser Leben, indem wir mit dem Wort Gottes wachsen. Unsere tägliche Stille mit dem Bibelwort ist so wichtig, weil auch wir als ältere Menschen das noch dringend nötig haben. Als ältere Menschen stehen wir sogar am meisten noch in Gefahr, dass unser geistlicher Zustand verlottert. Und es gibt so viele Alte mit ihrem Starrsinn, mit ihrem Geiz, dass man heulen kann, mit Böswilligkeit und Jähzorn und alles. Das kommt im Alter wahrscheinlich raus, was wir seit den Babytagen ein wenig nur verdecken konnten. Aber der Geist Gottes kann uns heiligen, da wo er durch sein Wort an unserer Seele, in unserem Wesen wirken kann. Denn das Wort Gottes ist von Gottes Geist inspiriert. An dieser Grundsache, da kann man überhaupt nicht deuteln. Das ist ja gerade das Geheimnis. Weil das Wort Gottes durchwirkt ist, ist es heute eben auch voll wirksam am Heiligen Geist. Und er schafft neue Persönlichkeiten. Und das ganz Wunderbare ist, wenn man so vielen Leuten begegnet, das glaubt man oft gar nicht, wenn die erzählen, sagen, wenn du wüsstest, wo ich einmal gestanden bin. Und das, wie hat das der Heiland gemacht? Die schönste Therapie, die er macht, durchs Bibellesen. Durchs Wort, dem man folgt, das man gehorsam aufnimmt und das unser Leben prägt. Ich will hier abbrechen und wünsche Ihnen dann noch reich gesegnete Tage in der Fortsetzung dieser Freizeit und noch viel weitere Eindrücke, die Sie dann zurücknehmen können, auch in Ihre Gemeinden hinein und dort in die Kreise, aus denen Sie kommen.